Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Orange und Sunrise dürfen nicht fusionieren. Was bedeutet dieser WEKO-Entscheid für die Schweizer Telekommunikationsbranche? Schweizer Grossbanken sollen so gross sein dürfen, wie sie wollen, aber im Krisenfall müssen sie aufteilbar sein. In unserem Schwerpunkt zum Thema Finanzmarktreform berichten wir auch aus den USA, wo Präsident Obama heute für seine Pläne wirbt. Dann Thailand. Bei mehreren Explosionen in der Hauptstadt gibt es viele Opfer. Belgien einmal mehr ohne Regierung, wieder wegen dem Sprachenstreit. Und Afghanistan. Angela Merkel verteidigt den deutschen Truppeneinsatz. Wir wollen von einem Experten wissen, was der bisher gebracht hat.
Also man muss sagen, vergleichsweise wenig. Der Aufwand steht an sich kaum in einem Verhältnis mit den Ergebnissen, die man erreicht hat.
Das Gespräch mit Konrad Schetter später in diesem Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und zunächst jetzt Raphael von Matt. Er hat den Nachrichtenüberblick.
In der Schweiz sollen Grossbanken in Zukunft weniger Spielraum haben bei ihrer Organisation. Eine Expertenkommission des Bundesrates fordert die Möglichkeit, bei den Banken volkswirtschaftlich wichtige Teile abzutrennen und zu sichern, namentlich den Zahlungsverkehr und das Kreditgeschäft. So müsste der Staat eine Grossbank im Krisenfall nicht mehr als Gesamtes retten. Weiter sieht die Kommission schärfere Vorschriften beim Eigenkapital vor. Nicht in Frage kommt für die Experten eine Obergrenze für die Größe der Banken oder gar eine Zerschlagung von Banken. Dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund gehen diese Vorschläge zu wenig weit. Er verlangt, dass die Banken ihr Eigenkapital von heute 3-4% auf 10% der Bilanzsumme erhöhen müssen. Der Staat solle den Banken internationale Geschäfte mit gewissen Finanzderivaten verbieten und die Spekulation auf Währungsschwankungen müsse besteuert werden. Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 2 Milliarden Franken gemacht. Der Großteil davon stammt aus der Investmentbank, etwa aus dem Handel mit Wertpapieren. Der Bestand an Kundengeldern nahm um weitere 26 Milliarden Franken zu. Der Telekom-Konzern Orange darf den Konkurrenten Sunrise nicht übernehmen. Das hat die Wettbewerbskommission WEKO verfügt. Die Stiftung für Konsumentenschutz und der Internetvergleichsdienst Comparis werten den Entscheid als konsumentenfreundlich. In der Schweiz decken die Straßenbenutzer die Kosten für Bau und Unterhalt zu 118%. Dies hat das Bundesamt für Statistik für das Jahr 2008 errechnet. Bei der Eisenbahn beträgt der sogenannte Eigenwirtschaftlichkeitsgrad hingegen nur 43%. In der Eurozone waren die Staatsschulden letztes Jahr so hoch wie noch nie. Sie verdreifachten sich gegenüber dem Vorjahr auf 6% der Wirtschaftsleistung eines Jahres. Das Defizit Griechenlands beträgt gar 13,6%, noch mehr als bisher angenommen. Noch höher war das Defizit des irischen Staates, nämlich 14%. Das Staatsdefizit Großbritanniens schließlich machte im letzten Jahr 11% aus. Das ist die höchste Jahresverschuldung seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch Rumänien hat eine schlechte Finanzlage. Die Regierung will deswegen mehrere tausend Lehrer entlassen. Die Lehrer streikten heute für höhere Löhne und sichere Stellen. In Belgien hat ein erbitterter Sprachenstreit in der Agglomeration Brüssel zum Zusammenbruch der Regierungskoalition geführt. Nach nur 5 Monaten kündigten die flämischen Liberalen das Bündnis unter Premierminister Leterme auf. Leterme bot König Albert seinen Rücktritt an, was dieser aber vorerst ablehnte. Belgien übernimmt mit der Jahr turnusgemäß den Vorsitz in der Europäischen Union. In Deutschland hat das Bistum Augsburg bestätigt, dass Bischof Walter Mixer dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Bischof Mixer wird vorgeworfen, Jugendliche verprügelt und auch Gelder veruntreut zu haben. Auch in der schwäbischen Priesterschaft war Mixers Rücktritt gefordert worden. Im Fall der irischen Kirche hat der Papst den Rücktritt eines vierten Bischofs angenommen. Nach den tagelangen Flugausfällen wegen der Aschewolke aus Island verläuft der europäische Flugverkehr heute erstmals wieder weitgehend in geordneten Bahnen. Auf den größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München beispielsweise werden heute 90% der Flüge durchgeführt. Auf dem Flughafen Zürich fielen heute noch 40 Flüge aus. Im Finanzzentrum von Bangkok sind mindestens 5 Granaten explodiert. Nach Angaben aus Spitälern kam eine Person ums Leben und rund 70 Menschen wurden verletzt. Seit Montag hindern Soldaten die Anhänger der Opposition daran, ins Geschäftszentrum der thailändischen Hauptstadt einzudringen. Ein benachbartes Einkaufsgebiet ist seit einiger Zeit von Zehntausenden Rothemden besetzt. Die Zürcher Kantonsregierung will Käufer von Neuautos bevorzugen, welche die Umwelt weniger belasten. Diese Fahrzeughalter sollen in den ersten 4 Jahren nur noch ein Fünftel der Fahrzeugsteuer bezahlen müssen. Die Steuern für Offroader würden hingegen künftig 4-mal so hoch wie bisher. Die Vorlage muss noch vor das Zürcher Kantonsparlament. Im Kanton Bern bleibt die Finanzdirektion bei der BDP. Die neue BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon übernimmt die Finanzdirektion von ihrem abtretenden Parteikollegen Urs Gasche. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.720 Punkten bei einem Minus von 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.028 Punkten bei einem Minus von 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 43,32 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,84. Das Wetter. Im Norden ist es am Abend recht freundlich. Morgen ist es vor allem im Mittelland und in der Nordwestschweiz recht sonnig, sonst hat es dichtere Wolken und in den Bergen kann es einzelne Regengüsse geben. Im Süden gehen am Abend lokale Schauer nieder. Morgen ist es wechselnd bewölkt, ab und zu fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen morgen in der ganzen Schweiz bei 18 Grad. Am Wochenende dominiert im Norden Sonnenschein, in den Alpen und im Westen gibt es am Sonntag vereinzelt Schauer. Im Süden ist es nur zeitweise sonnig mit einzelnen Platzregen. Die Temperaturen steigen beidseits der Alpen auf rund 22 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Kein Sunrise in Orange. Der überraschende Untergang einer Fusionsidee und welche Optionen es jetzt gibt auf dem Schweizer Telekommunikationsmarkt. Keine Größenbeschränkung für Banken, aber ein Zerlegungsplan. Die Schweizer Notfallmaßnahmen für künftige Krisen. Wie sehen sie aus und wie kommen sie an? Auch Barack Obama plant eine Reform des Finanzmarktes und die scheint neuerdings auch dem politischen Gegner zu gefallen. Während hüben und drüben engere Regeln für Großbanken diskutiert werden, machen die bereits wieder fette Gewinne. Kein Kunststück. Weiter dann Thailand. Was steckt hinter den nächtlichen Explosionen? Fragen an unseren Korrespondenten. Belgien, das Land ist wieder einmal da, wo es schon immer war, in einer Regierungskrise wegen dem Sprachenstreit. Und ein Raumschiff aus Deutschland am Hindukusch. Expertengespräch über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Echo der Zeit jetzt gleich live und ab 19 Uhr im Online-Angebot von Schweizer Radio DRS. Die Wettbewerbskommission verbietet also die Übernahme der Telekom-Anbieterin Sunrise durch ihre Konkurrentin Orange. Bei einer Fusion der beiden finde kein wirklicher Wettbewerb mehr statt. Stimmt das? Und welche Zukunftsszenarien gibt es jetzt ohne Fusion? Philipp Erath.
Hätte die Wettbewerbskommission die Fusion erlaubt, hätten es sich die neue große Orange und die Swisscom bequem gemacht, ist sich WEKO-Präsident Walter Stoffel sicher. Die Preise wären nicht gesunken, auch wenn die fusionierte Orange kostengünstiger hätte arbeiten können.
Weil die Unternehmen in der kollektiven Marktmachtsituation keinen Anreiz haben, das an die Konsumenten weiterzugeben. Es ist einfacher, mit einer relativ komfortablen Marge sich gegenseitig in Frieden zu lassen.
Anderer Meinung sind naturgemäß Orange und Sunrise, aber auch Bundesrat Moritz Leuenberger.
Ich selbst war der Meinung, die Fusion beflügle den Wettbewerb, weil eine starke Gesellschaft gegenüber der Swisscom mehr Konkurrenz zu bieten vermag.
Was stimmt nun? Besteht eher die Gefahr von Absprachen zwischen den zwei marktdominierenden Unternehmen oder hätte Orange Sunrise der Swisscom Konkurrenz gemacht? Professor Michael Latzer, Telekommunikationsexperte an der Universität Zürich, sagt:
Das ist eine Abwägung von Argumenten. Das mag schon sein, dass sie die Möglichkeit hätten. Nur, wenn man das aber jetzt auch nimmt aus einer wettbewerbspolitischen Sicht, dann ist es aber unwahrscheinlich, dass sie es gemacht hätten.
Sprich, es sei eben doch wahrscheinlicher, dass das Duopol Orange Swisscom zu Absprachen und hohen Preisen geführt hätte. Auch die Spieltheorie besagt übrigens, dass Wettbewerb unter Zweien zwar möglich ist, bei drei Marktteilnehmern aber wahrscheinlicher. Nun fällt die Fusion also vorerst ins Wasser. Dies muss aber nicht heißen, dass alles beim Alten bleibt, sagt Professor Michael Latzer.
Jetzt hat man die Möglichkeit zumindest, dass es in Zukunft auch Veränderungen geben kann.
Hätte nämlich die Wettbewerbskommission die Fusion bewilligt, hätte sich gar nichts mehr bewegt im Telekom-Geschäft.
Durch die Fusion wäre es zu diesem Duopol gekommen und es wäre schwer gewesen, diese Situation wieder zu verändern. Also wäre es zu einer gewissen Zementierung dieser Position eines Duopols gekommen.
Denn die Chancen, dass ein Dritter in den Markt treten würde, seien gering. Zu hoch wären die Investitionskosten. Nun aber können die Karten neu gemischt werden. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Durchaus möglich ist es, dass die Sunrise-Muttergesellschaft, die dänische TDC, beschließt, sich aus der Schweiz zurückzuziehen. Denn TDC will Sunrise schon lange loswerden. Auch möglich ist, dass Orange sich mit der Cablecom zusammentut. Eine valable Option. Cablecom ist im Internet- und Festnetzbereich stark, Orange im Mobilfunk. Ein solches Zusammengehen würde deshalb Sinn machen, würde Synergieeffekte bringen, sagt Telekom-Experte Michael Latzer.
Vor allem eine Kombination scheint halt immer wichtiger zu werden. Das ist die Kombination von Mobilnetz und Festnetz. Da gibt es natürlich eine Konvergenzbewegung und die bringt für jene, die in den beiden Märkten tätig sind, 5-10% geschätzte Produktivitätszuwächse.
Würde Sunrise verschwinden und ein neues Gespann Orange Cablecom entstehen, hätte es immer noch Platz für einen neuen Konkurrenten. Dieser könnte Infrastruktur und Kundenstamm von der scheidenden Sunrise übernehmen und hätte nicht die hohen Markteintrittskosten zu zahlen, wie wenn es eine fusionierte Sunrise Orange gäbe. Welches Szenario wann und wie eintritt, ist unklar. Mit dem heutigen Nein zur Fusion hat die WEKO aber zumindest alles offen gelassen.
Die globale Finanzkrise hat gezeigt, wie verwundbar auch die Schweizer Wirtschaft ist und vor allem wie abhängig sie von den Grossbanken ist. Der Bund ließ nicht zu, dass die UBS Konkurs geht. Sie war zu gross, um fallen gelassen zu werden. Too big to fail. Jetzt hat die vom Bundesrat einberufene Expertengruppe erste mögliche Maßnahmen vorgestellt, wie das künftig vermieden werden könnte. Erwartbare und überraschende. Susanne Giger.
Mit 14-0 Stimmen ist der jetzige Bericht in der Gruppe angenommen worden. Keine Gegenstimmen. Obwohl unter den Experten auch die Wirtschaft und die Grossbanken vertreten waren. Deshalb sagt Thomas Jordan von der Schweizerischen Nationalbank und Vizepräsident dieser Gruppe.
Überraschend ist, dass wir eigentlich hier einen Konsens gefunden haben über eine Anzahl von Kernmaßnahmen, von denen wir ausgehen, dass sie zielführend sind.
Inzwischen hätten alle eingesehen, dass das Problem von too big to fail zu lösen sei. Akzeptiert wurde somit, dass Banken künftig noch mehr Liquidität auf der Seite haben und über mehr Eigenkapital verfügen müssen. Wichtig dabei, dieses Polster muss noch grösser sein, je systemrelevanter die Bank ist, also je grösser sie ist. Kommt die Grossbank trotzdem ins Strudeln? Für solche Fälle müsse eine Bank künftig sogenanntes Wandelkapital haben. Obligationen, die Fremdkapital sind, sollen im Krisenfall in Aktienkapital, also Eigenkapital, umgewandelt werden. Es ist Kapital auf Vorrat. Hätte zum Beispiel die US-Bank Lehman Brothers dieses Instrument zur Verfügung gehabt, hätte es vielleicht gereicht und sie wäre nicht Konkurs gegangen. Für die Anleger bedeutet dies, gemäß Thomas Jordan, ein neues Anlageinstrument.
Die Anleger wissen bereits, dass es unter Umständen in Eigenkapital umgewandelt werden kann. Sie werden natürlich für dieses Risiko, das sie dort übernehmen, eine bestimmte Prämie verlangen. Aber es kann durchaus ein interessantes Anlageinstrument sein.
Seit heute ist auch klar, die Experten finden, dass das Geschäft der Grossbanken filettiert werden kann. So müssen sich die Banken künftig so organisieren, dass sie jederzeit für die Schweizer Wirtschaft überlebenswichtige Bereiche wie Firmenkredite oder Lohnadministration auslagern können. Patrick Raflaub von der Finanzmarktaufsicht FINMA.
Das kann sein in einer separaten rechtlichen Einheit oder es kann auch sein zum Beispiel mit vorbereiteten Asset Deals, also wo bestimmte Geschäftsbereiche so organisiert sind und auch operativ so vorbereitet sind, dass sie aus einer Rechtseinheit herausgelöst und jemand anders übertragen werden können.
Bisher wurde oft angezweifelt, ob dies umsetzbar ist und mit wie viel Aufwand. Für die Expertengruppe ist aber klar, es muss einfach gehen. Denn die Großbanken müssen wissen, dass sie nicht mehr auf staatliche Hilfe zählen können.
Worum es uns geht, ist wirklich diese Insolvenzdrohung glaubwürdig zu machen.
Zentral bei all dem ist, die Finanzmarktaufsicht erhält die rechtlichen Grundlagen, bei Banken einzugreifen, wenn sie sich nicht entsprechend organisieren, wenn sie nicht spuren. Das gibt der FINMA Zähne, aber auch Verantwortung. Mit diesen Vorschlägen setzt die Schweiz einen klaren Maßstab. Aber man achte auch auf die weltweiten Bemühungen, den Bankensektor neu zu regulieren, sagt der Präsident der Expertengruppe Peter Siegenthaler.
Die internationalen Standards, denen ist Rechnung zu tragen. Wir sagen im Kommentar aber auch klar, dass das nicht heißt, dass man allenfalls auch substanziell über diese Standards hinausgehen muss.
Siegenthaler ist überzeugt, dass das Ergebnis sehr vernünftig sei, entstanden aus einem intensiven Prozess.
Und hinter dem können auch die beiden Vertreter der Großbanken stehen. Zähneknirschend, ich füge das bei, ich zitiere hier einen der beiden Vertreter, zähneknirschend.
Die Banken wissen, es hätte schlimmer werden können, zum Beispiel wenn sie aufgeteilt worden wären und nicht mehr Universalbanken hätten sein dürfen. Gekämpft werde dann schon noch, ist sich Peter Siegenthaler bewusst.
Dass wir uns dann streiten werden bezüglich der Höhe dieser Zuschläge im Bereich der Eigenmittel oder auch bei Frage der Risikoverteilung, des Risikomanagements, das ist absolut klar, das ist auch richtig so.
Das wird erst im nächsten Jahr soweit sein. Bis dann wird der Bericht nochmals geprüft und danach sollen die gesetzlichen Anpassungen eingeleitet werden.
Bei Parteien und Verbänden ist man allgemein froh, dass nun endlich konkrete Vorstellungen über schärfere Anforderungen an die Grossbanken vorliegen. Doch im Detail gehen die Meinungen weit auseinander. Bei der Behandlung im Parlament zeichnet sich ein Zahlenstreit ab. Philipp Burkhardt.
Vorweg das Positive. Nationalrat Pirmin Bischoff, Finanzexperte der CVP, ist vom Bericht der Expertenkommission begeistert.
Das Papier verdient auf ersten Blick wirklich das Prädikat sehr gut.
Und SP-Finanzspezialistin und Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer stellt fest,
der Zwischenbericht gibt eine gute Auslegeordnung in Bezug auf das Risiko, das die systemrelevanten Banken für die Schweiz darstellen.
Doch wenn es um die Details geht, gehen die Meinungen auseinander. Das Problembewusstsein sei zwar vorhanden, sagt Altbundesrat Christoph Blocher von der SVP, der seit Monaten schärfere Vorschriften im Bankenbereich fordert.
Die wesentliche Frage aber dieser Expertenkommission: Was wird getan, damit, wenn diese Großbanken in eine Schieflage geraten, damit der Staat diese nicht unterstützen muss? Das heißt, damit der Staat faktisch nicht haftet, diese Frage wird offen gelassen.
Er hoffe, dass sie im Schlussbericht, der auf Herbst angekündigt ist, beantwortet werde, sagt Blocher. Der Entwurf für ein schärferes Bankengesetz, das die Expertenkommission vorlege, sei zu wenig konkret.
Das ist zu allgemein gehalten.
Der Teufel werde tatsächlich im Detail stecken, wenn die Vorlage dereinst ins Parlament komme, befürchtet FDP-Nationalrat Philipp Müller. Zum Beispiel bei der Frage, wie hoch das Eigenkapital von Grossbanken denn konkret sein müsse.
Dann wird es heftige Diskussionen geben. Die Banken werden sagen, dass beispielsweise 8, 9, 10% zu hoch ist. Aus Sicherheitsgründen wird man aber relativ hohe Zahlen einsetzen müssen beim Eigenkapital und dann wird es eben ans Eingemachte gehen.
Gar enttäuscht vom Zwischenbericht zeigt sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Die Zeit für konkrete Vorschriften laufe langsam davon, meint man bei den Arbeitnehmern. SP-Nationalrätin Leutenegger-Oberholzer hat ihrerseits gravierende Lücken im Vorschlag der Expertenkommission ausgemacht.
Was vollständig fehlt, ist eine Regulierung der Vergütungen.
Die SP werde deshalb in der Sommersession den Antrag stellen, Vorgaben für die Besteuerung von Managerboni zu beschließen, zusammen mit schärferen Eigenmittelbestimmungen für Grossbanken. Nur wenn diese beiden Forderungen erfüllt würden, sage die SP auch Ja zum Amtshilfeabkommen mit den USA in Sachen UBS. Dieses Abkommen ist eine Voraussetzung dafür, dass UBS-Bankdaten von Steuersündern an die USA herausgegeben werden können. Ohne schärfere Vorschriften für Grossbanken gäbe es kein Ja der SP zum UBS-Abkommen, bekräftigt Leutenegger-Oberholzer.
Das ist bislang ganz klar die Linie der SP, denn es ist nachgewiesen, dass hohe Vergütungen das Risiko fördern und damit auch das Systemrisiko für die schweizerische Volkswirtschaft. Und das muss jetzt endlich gebändigt werden.
gar kein Musikgehör für eine solche Verknüpfung von Großbankenregulierung und UBS-Abkommen mit den USA, hat CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff. Er will die Expertenkommission ruhig bis im Herbst weiterarbeiten lassen und betont:
Die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, sind die richtigen. Und zwar sowohl diejenigen, die hier vorgeschlagen werden, wie auch diejenigen, die ausdrücklich abgelehnt werden.
Und der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse ist froh, dass es nicht zu schnell vorwärts geht. Jetzt müsse der Schlussbericht der Kommission vom Herbst abgewartet werden, bevor man den Gesetzgebungsprozess in Gang setze.
Philipp Burkhardt über das politische Echo zu den Schweizer Plänen in Sachen Grossbankenreform. Reform des Finanzmarktes, das beschäftigt auch Barack Obama. Der US-Präsident bläst in diesen Minuten zur Schlussoffensive für seine Ideen. Und er tut dies an derselben Stelle, wo vor 150 Jahren Abraham Lincoln gegen die Sklaverei gesprochen hat. Im Union Cooper College in Manhattan, unweit der Wall Street. Die Chancen, dass Obamas Reformpläne im Kongress angenommen werden, sind gestiegen, wie Peter Vögeli berichtet.
Präsident Obama wird in seiner Rede betonen, dass durch die Finanzkrise 8 Millionen Menschen in den USA ihre Stelle verloren haben, und seine Hauptbotschaft wird lauten: Solange nur Wall Street, die Börse, einen Aufschwung verspürt und nicht Main Street, der Normalbürger, ist die Arbeit nicht getan. Seine Rede wird ähnlich klingen wie die Rede des Kandidaten Obama vor 2 Jahren an gleicher Stelle.
We have to acknowledge that the status quo has not worked. We've got to acknowledge that it hasn't worked for ordinary Americans, it hasn't worked for the economy as a whole. It's worked for a few, but not for the many.
Der Status quo habe wenigen, aber nicht der Mehrheit geholfen, ja die Mehrheit sogar gefährdet. Präsident Obama wird diesmal nicht die Republikaner attackieren, denn in Washington heißt es, dass ein Kompromiss in Reichweite liegt. Gestern stimmte nämlich der Republikaner Chuck Grassley in einem Ausschuss für einen demokratischen Vorschlag, der die Einrichtung eines Kontrollgremiums, einer Clearingstelle für den Handel mit Derivaten wie den berüchtigten Credit Default Swaps vorsieht. Privatfirmen, die nicht der Börsenaufsicht unterstehen, vom Derivathandel ausschließen und die Trennung von Privat- und Geschäftsbanken wieder einführen will. Am Montag wird eine Probeabstimmung der gesamten Finanzregulierung im Senat stattfinden. Die anstehende Finanzregulierung, die auch die Too-Big-to-Fail-Problematik lösen will, ist zu einer Top-Priorität der Regierung Obama geworden. Unter anderem, weil es das einzige Projekt staatlicher Intervention ist, das in Amerika wirklich populär ist. 6 von 10 Amerikanern befürworten eine verstärkte Finanzmarktregulierung, und auch wenn Washington dementiert, dass Gespräche zwischen der Börsenaufsicht SEC und dem Weißen Haus in Sachen Untersuchung gegen Goldman Sachs stattgefunden haben, sind die Ermittlungen der Börsenaufsicht das beste Wahlkampfpulver für die Demokraten, die den bevorstehenden Kongresswahlen im November mit großer Sorge entgegenblicken. In seiner Rede wird Präsident Obama die großen Finanzinstitute attackieren, das Verhalten einiger in der Vergangenheit sogar als Banditentum brandmarken und sie gleichzeitig auffordern, an einer sinnvollen Regulierung mitzuarbeiten. Denn es waren Großbanken wie beispielsweise die Citigroup, Goldman Sachs oder Credit Suisse, die mit weit mehr Geld als üblich im Kongress lobbyiert haben. Die Credit Suisse soll laut dem TV-Sender CBS 1,2 Millionen Dollar in den ersten 3 Monaten im Kampf gegen das Gesetz eingesetzt haben.
Peter Vögeli, bei der gerade erwähnten Credit Suisse bleiben wir. Sie brilliert mit einem 2-Milliarden-Gewinn fürs erste Quartal dieses Jahres. Ähnlich gute Zahlen gab die UBS letzte Woche bekannt. Milliardenüberschüsse sprudeln auch wieder bei den US-Konzernen Citibank und Goldman Sachs. Die Banker jubilieren und zahlen sich bereits wieder hohe Boni aus. Was sie dabei tunlichst verschweigen: Die hohen Gewinne sind eine Folge der staatlichen Rettungsmaßnahmen. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Als wär's ein Stück von uns. So kommentierte CS-Chef Brady Dugan heute die neuesten Meldungen seiner Arbeitgeberin.
I mean, we made 2.1 billion in the first quarter, but we made actually an average of above 2 billion Swiss francs over the last 5 quarters. So the consistency of that performance, I think, is something that is, you know, is really exceptional.
Der Erfolg halte an. In den letzten 5 Quartalen habe die CS je 2 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Das sei außerordentlich gut, so Dugan. Außerordentlich gut sind die Gewinne nicht nur bei der CS. Auch Goldman Sachs, UBS und Citigroup vermelden rekordverdächtige Zahlen. Wie machen sie das? Die Frage geht an Klaus Wellershoff, ehemaliger Chefökonom der UBS und heute eigenständiger Berater.
Typisch für die Phase nach der Bankenkrise ist, dass es eine große Differenz gibt zwischen den Geldmarktsätzen, also den Zinsen, zu denen sich die Banken bei der Zentralbank selber die Mittel besorgen können, und den dann Zinsen, die am Ausleihenmarkt tatsächlich verlangt werden können.
Dazu ein Beispiel. Die Banken bekommen von der Nationalbank Geld zu praktisch 0% Zinsen. Sie legen es in langfristige Bundesobligationen zu 4% an oder kaufen damit gar griechische Staatsanleihen mit 7% Rendite. Mit der Zinsdifferenz kann die Bank einfach und risikolos Geld scheffeln, dem Staat sei Dank. Wenn Firmen Geld benötigen und deswegen mit Hilfe der Finanzinstitute Obligationen herausgeben, profitieren diese auf ähnliche Weise.
So einfach ist das. Das ist sozusagen die Rückseite der Medaille einer Finanzkrise, denn dann, wenn sich alles wieder normalisiert und verbessert, dann sprudeln die Gewinne bei den Investmentbanken ganz besonders stark.
Dies sei durchaus so gewollt, um die Banken zu sanieren, hält Klaus Wellershoff fest. Dass die Banker diese Geschäfte als Anlass nehmen, sich hohe Boni auszuzahlen, sei aber stoßend.
Das ist natürlich dann wirklich eine ganz verrückte Situation, wenn der Staat eingegriffen hat, um alles zu retten, dann der gewünschte Effekt der Rettung einsetzt, das Bankensystem gesundet, Gewinne schreibt, Eigenkapital öffnen kann, aber an diesen Folgen der Rettung dann die gleichen kräftig belohnt werden, die uns vorher in das Schlamassel hineingeritten haben.
Bei diesen hohen Boni steht Brady Dugan klar an der Spitze. Er soll dank eines mehrjährigen Bonusplans 70 Millionen Franken erhalten. Einzelne Aktionärsvertreter wie Ethos wollen den Vergütungsbericht nächste Woche an der Generalversammlung ablehnen. Dugan gibt sich ungerührt.
I think for us, the compensation systems that we had in place were a very important part of us achieving the performance that we did.
Auch dank den Boni habe die Grossbank so gut rentiert, behauptet der CS-Chef. Und die CS habe im Gegensatz zu anderen Banken keine Eigengeschäfte abgewickelt, sondern nur im Auftrag ihrer Kunden gehandelt. Die Krise scheint für die Banken vorbei zu sein. Doch sie wird sich anderswo fortsetzen. Die Staaten haben sich für die Rettung des Systems massiv verschuldet. Eine gewaltige Hypothek für die Zukunft. Die Banker werden ihre Boni, die sie der staatlichen Rettung verdanken, längst eingestrichen haben, wenn die Regierungen immer noch sparen müssen. Bei den Investitionen, den Löhnen ihrer Angestellten, den Sozialleistungen. Was dazu beigetragen hat, wird dann vergessen sein.
Priscilla Imboden im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres. Die weiteren Schauplätze der Sendung: Belgien, einmal mehr ohne Regierung. Deutschland, Debatte über Afghanistan-Einsatz. Und Afghanistan, Gespräch über den deutschen Truppeneinsatz dort. Doch zunächst jetzt nach Thailand. Dass die Spannung in Bangkok riesengroß ist, weiß man seit langem. Doch was sich wirklich tut im Machtkampf zwischen der Regierung und ihren Gegnern, den sogenannten Rothemden, das war in den letzten paar Tagen Gegenstand von Spekulationen. Am frühen Abend wurden jetzt aus Bangkok mehrere Explosionen gemeldet. Wir haben darüber berichtet in den Nachrichten. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Ostasien-Korrespondenten Urs Morf. Was wissen Sie über die aktuelle Lage in Bangkok?
Also der neueste Stand ist, dass es bei diesen Explosionen 75 Verletzte gegeben hat, mehrere davon schwer, sehr schwer. Eine Frau ist unterdessen an ihren Verletzungen gestorben. Was auch bekannt ist, ist, dass diese Explosionen am oberen Ende der Silom-Straße stattgefunden haben. Das ist die Straße, wo unter anderem der Hauptsitz der größten Bank Thailands ist. Das ist auch die Straße, in die die sogenannten Rothemden Anfang der Woche eindringen wollten mit ihrem Protest und daran gehindert worden sind durch ein massives Aufgebot an Soldaten und an Polizisten, die alle sehr schwer bewaffnet sind. An dieser Kreuzung sind sich seit Beginn der Woche nun sind sie sich verschanzt gegenüber, auf der einen Seite die Rothemden hinter Barrikaden aus Reifen und aus zugespitzten Bambusspießen und auf der anderen Seite eben die Sicherheitskräfte. Und an dieser Kreuzung gibt es nun seit mehreren Tagen jeden Abend auch einen Auflauf von Gegnern der Rothemden. Die sagen, sie, das sind Bangkoker, die sagen, sie haben genug von diesen ständigen Unruhen, und da gibt es jeden Abend gibt es da Provokationen, das geht hin und her. Und heute sind offenbar bei so einem Anlass aus schultergestützten Rohren sind da Granaten abgefeuert worden. 5 oder 6, je nach den unterschiedlichen Angaben. Und das hat dann eben zu diesem Blutbad geführt.
Also offenbar gezielte Explosionen, Waffeneinsatz, weiß man denn, von wem das hätte ausgegangen sein können?
Das ist sehr stark umstritten. Das geht jetzt schon los mit dem Schuldzuschieben. Die Rothemden-Anführer, die haben sogleich gesagt, sie hätten damit überhaupt nichts zu tun. Das seien Provokateure, die die Rothemden in ein schlechtes Licht stellen wollen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass unter den Verletzten viele Soldaten sind. Viele von diesen Zivilisten, die eben gegen die Rothemden gehetzt haben. Und es ist doch eigentlich naheliegend, dass auf jeden Fall Provokateure am Werk sind.
Im Verlauf der Woche gab es immer wieder unterschiedliche Informationen über die Bewegungen in dem Machtkampf. Da war die Rede von Waffen, die nach Bangkok hineingebracht werden. Und das ist, wenn man sieht, was jetzt da aktuell passiert ist, offenbar auch der Fall. Es gab aber auch Informationen über eine mögliche Verhandlungslösung. Was weiß man darüber?
Also das mit den Waffen nach Bangkok hinein, das ist ganz sicher so. Also man weiß, dass sich die Rothemden in dem Kerngebiet da bei diesen Luxuseinkaufszentren, dass sie sich massiv verschanzt haben. Es sind mehrere Tausend von den Rothemden noch da und die haben sich massiv da verschanzt und auch bewaffnet, also mit zugespitzten Bambusspießen, mit Keulen, mit Schlagstöcken. Aber man weiß auch, dass sie zum Teil auch über Schusswaffen verfügen. Und auf der anderen Seite, das ist auch richtig, es gibt hinter den Kulissen, gibt es immer noch sehr große Anstrengungen, eben doch noch zu einer Verhandlungslösung zu kommen, weil beide Seiten, seien es die Sicherheitskräfte, die Regierung, sei es die Roten, die wissen, dass man eigentlich diesen Protest nicht mit Gewalt auflösen kann. Das gäbe ein Riesenmassaker.
Besten Dank, Urs Mohr, für diese Einschätzungen. Das war unser Ostasien-Korrespondent über die aktuellen Ereignisse in Bangkok. Der belgische Premierminister Yves Le Terme hat dem König seinen Rücktritt angeboten. Regierungskrise in Belgien, das klingt schon fast vertraut. Doch diesmal steht vielleicht mehr auf dem Spiel. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Das Land ist in Aufregung, Sondersendungen ohne Ende. Doch die Aufregung ist zur Routine geworden. Ein Politologe spricht im Fernsehstudio von einem klassischen Szenario. Der Premier bietet dem König den Rücktritt an, der König überlegt. Soweit sind wir einmal mehr. Der Grund ist wie so oft der Sprachenstreit. Genauer, es sind die Gemeinden um Brüssel herum auf flämischem Gebiet, in denen sich immer mehr französischsprachige Belgier niederlassen. Die Bürger dort genießen darum Sonderrechte, etwa bei Wahlen. Sie können ihre Stimme nicht nur den flämischen Politikern ihres Wahlkreises geben, sondern auch den französischsprachigen eines anderen Wahlkreises. Noch also ist die Sprachgrenze in Belgien gewissermaßen unscharf. Das stört nicht nur flämische Nationalisten, es stört auch die Justiz. Diese Sonderwahlrechte seien diskriminierend für alle anderen Bürger des Landes, entschied ein Schiedsgericht vor 7 Jahren. Seither kämpft jede belgische Regierung mit diesem Problem und stolpert darüber. Nichts Neues also. Und doch ist diese Krise anders, bedrohlicher als frühere. Denn heute bietet Premierminister Le Terme den Rücktritt nicht aus freien Stücken an, sondern weil ihn mit der flämischen Liberalen Partei ein wichtiger Koalitionspartner im Stich lässt. Und jetzt wollen die Flamen das Problem der Gemeinden um Brüssel herum offenbar mit der Brechstange lösen. Stets galt in Belgien der Grundsatz, dieses Problem muss im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden. Jetzt, nach Jahren der ergebnislosen Gespräche, Vermittlungen und diplomatischen Missionen, sollen alle flämischen Parteien gemeinsam, sie haben im Parlament die Mehrheit, gegen den Willen aller französischen Parteien die Aufspaltung der Gemeinden um Brüssel herum per Gesetz erzwingen. Am Montag könnte es schon so weit sein. Damit verlässt die Krise vielleicht schon sehr schnell die gewohnten Bahnen. Und das im schlechtesten Augenblick. Im Juli wird Belgien die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Und auch in Belgien drückt die Wirtschaftskrise. Man brauche jetzt dringend eine funktionsfähige Regierung, warnten darum Arbeitgeber- und Nehmerverbände gestern, und zwar die französischsprachigen und die flämischen Verbände. Vergeblich. Die flämischen Liberalen setzten sich über diese Warnung hinweg. kommt hinzu, dass Belgien enorme Schulden hat und in nächster Zeit auf das Vertrauen der Finanzmärkte angewiesen ist. Das aber wird schwer zu gewinnen sein, wenn jetzt dann wieder laut über eine Aufteilung des Landes nachgedacht wird. Im Parlament haben die flämischen Nationalisten heute schon Unabhängigkeitslieder gesungen.
Nach dem Tod von 6 deutschen Soldaten in nur 2 Wochen hat Kanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan verteidigt, wenn sie auch Fehler eingestand. Die anschließende Debatte im Bundestag zeigte, am Sinn des deutschen Afghanistan-Einsatzes wird zunehmend gezweifelt und das quer durch alle Parteien. Aus Berlin Fritz Dinkelmann.
Nach den letzten Anschlägen auf deutsche Soldaten in Afghanistan, bei denen 6 junge Männer ums Leben kamen, forderte SPD-Chef Sigmar Gabriel ein neues Mandat für den Einsatz der deutschen Bundeswehr. Davon war heute in der Bundestagsdebatte keine Rede mehr. Die SPD stehe hinter der Strategie der schwarz-gelben Regierung, sagte Gabriel, um dann aber den Finger auf die Schwachstelle der bisherigen Afghanistan-Politik zu legen. Die große Mehrheit der Deutschen will nämlich keine Soldaten in Afghanistan und die Akzeptanz schwinde immer weiter, so der SPD-Chef. Das aber müsse sich ändern. Die Regierung sei rechtfertigungspflichtig, weil der Einsatz sonst auf wackeligen Füßen stehe. Die Frage nach dem Sinn des deutschen Militäreinsatzes prägte die ganze Debatte und Redner aller Parteien äußerten Zweifel. Die mangelnde Rückendeckung durch das Volk macht den Politikern zu schaffen. Eine ideale Ausgangslage für die Linke, die heute erneut den sofortigen Rückzug der Truppen forderte, weil, so Fraktionschef Gregor Gysi, wir wollen dort nicht kopflos raus, sondern ihr wolltet dort kopflos rein. Wachsender Zweifel aber auch bei den Grünen. Jürgen Trittin sieht zwar keine Alternative zum kontrollierten Abzug der deutschen Truppen, aber den Rückwärtsgang einzulegen genüge nicht, sondern die Regierung müsse sich jetzt schon auf das Gefährliche danach vorbereiten, auf sich anbahnende Allianzen der afghanischen Regierung etwa mit Indien und Iran. Und Christian Ströbele widersprach der These, dass es lediglich darum gehe, dass die Regierung dem Volk den Einsatz besser verkaufe als bisher. Vielmehr habe das Volk recht, wenn es den verhängnisvollen Kriegseinsatz mehrheitlich ablehne. Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich in ihrer Regierungserklärung nicht unbeeindruckt von dieser Atmosphäre und gestand Fehler ein. Es gab zu viele Rückschritte und unsere Ziele waren zum Teil unrealistisch hoch oder sie waren zum Teil falsch, sagte sie, auch wenn sie den Einsatz der Bundeswehr erwartungsgemäß verteidigte mit den bekannten Argumenten. Das Militärische sei nicht zuletzt nötig, weil damit die nationale Sicherheit verteidigt werde. Die Forderung nach einem sofortigen Truppenabzug sei absolut unverantwortlich, weil die Folgen weit verheerender wären als die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001. Kanzlerin Merkel begründete dies mit der Gefahr, dass Afghanistan im Chaos versinken könnte und Terroristen Nuklearmaterial in die Hände bekommen könnten. Aber auch Angela Merkel weiß, ein baldiger neuer Anschlag auf deutsche Soldaten könnte die Emotionen in der Bevölkerung so aufheizen, dass ihre Regierung in eine politisch äußerst heikle Lage geraten könnte.
Fritz Dinkelmanns Bericht hat gezeigt, der Afghanistan-Einsatz beschäftigt Deutschland immer mehr. Nicht nur im Parlament stellt man sich die Frage, was wollen wir dort, was haben wir erreicht? Auch die Bevölkerung quälen diese Fragen. Ich habe mit Konrad Schetter geredet, Afghanistan-Spezialist an der Universität Bonn. Was hat Deutschland bisher erreicht in Afghanistan?
Also man muss sagen, vergleichsweise wenig. Der Aufwand steht an sich kaum in einem Verhältnis mit den Ergebnissen, die man erreicht hat. Was man vor allen Dingen eigentlich in Afghanistan gemacht hat, war, dass man hier militärische Basen aufgebaut hat, sogenannte Wiederaufbauteams, und von denen aus gerade über Patrouillenfahrten hoffte, Sicherheit, Stabilität zu schaffen. Leider zeigt jedoch an sich gerade seit den letzten 4 Jahren, dass das Umgekehrte passiert ist, dass sozusagen die Sicherheit immer weniger da ist, immer weniger Patrouillen hinausfahren können und sich doch die Bundeswehr immer stärker verschanzen muss.
Sie waren gerade kürzlich wieder dort. Können Sie uns das ein bisschen schildern, wie man sich das vorstellen muss, Kunduz, die Umgebung dort, wo die deutschen Truppen sind?
Also im Prinzip ähnelt das Ganze an sich wie einem Raumschiff, das in Afghanistan gelandet ist. Das heißt, man hat hier sehr moderne Strukturen aufgebaut in diesen Provincial Reconstruction Teams. In Kunduz etwa liegt das etwa oberhalb der Stadt. Wenn Sie sich in dem Lager befinden, bekommen Sie Ihren Latte Macchiato, Ihre ganze moderne westliche Welt, Ihr westliches Fernsehen, all das. Machen Sie den Schritt vor die Türe, befinden Sie sich in einer anderen Welt. Das heißt, hier hat man durch eine Mauer getrennt zwei Welten, die überhaupt nicht zueinander passen, die sich voneinander in allen Belangen unterscheiden.
Heißt das auch, die Deutschen werden gar nicht als das wahrgenommen, was sie eigentlich sein wollen oder mal waren, nämlich die willkommenen Helfer und Friedensbringer?
Also gerade auf der Grund der Tatsache, dass sich die Sicherheit immer verschlechterte, dass die Bundeswehrsoldaten immer häufiger angegriffen wurden, führte an sich dazu, dass die Bundeswehr immer seltener herausfährt und wenn sie herausfährt, an sich immer mit massiverem Aufgebot, das heißt mit gepanzerten Wagen und hierüber an sich immer stärker den Kontakt zur Bevölkerung verlor. Das heißt, die Distanz zwischen der lokalen Bevölkerung einerseits und der Bundeswehr andererseits ist gestiegen. Sie sind in einer gewissen Weise wirklich die Marsmännchen, die hier durch Afghanistan sich bewegen, wenn sie überhaupt ihr Lager verlassen und darüber kann man sich ein Vertrauen der Bevölkerung gar nicht mehr herstellen.
Dabei ist ein zentraler Punkt des Mandats Schutz der afghanischen Bevölkerung. Das können die unter diesen Voraussetzungen nicht erfüllen. Ist denn das Mandat falsch? Bräuchte es einen anderen Auftrag?
Die Bundeswehr hat eigentlich gehofft, alleine dadurch, dass sie anwesend ist, dass sie auch gerade mit der Waffenpräsenz vor Ort ist, dass das alleine ausreicht, um für Sicherheit zu sorgen, dass einfach die Kommandeure, die Kriegsfürsten, die es im Land gibt, die einfach nicht mehr ihre Waffen so zur Schau stellen. Das ist einige Jahre lang gut gegangen. Mittlerweile geht das eben nicht mehr gut. Mittlerweile wird halt die Bundeswehr immer stärker provoziert. Jetzt das neue Vorgehen, dass man jetzt auch wirklich hier militärisch aufrüsten will von Seiten der Bundeswehr, ist natürlich ein sehr gefährlicher Schritt, weil man sich nun eben auf eine kriegerische Handlung begibt, wo man an sich weg von dem Bild geht, der Friedensbringer, sondern mehr eben hin zu einer Kriegspartei.
Auch der deutsche Einsatz hat sich nach der neuen Strategie von Präsident Obama zu orientieren. Dazu gehört unter anderem das Konzept Partnering, also der Westen als Partner, als Ausbildner für afghanische Soldaten. Sieht man da schon Erfolge?
Also man kann sicherlich sagen, dass die Obama-Strategie gegenwärtig zügig umgesetzt wird. Das heißt, dass eben jetzt die versprochenen 30.000 US-Soldaten gegenwärtig nach Afghanistan kommen. Das Partnering, also dass die Ausbildung stärker betont wird und vor allen Dingen afghanische Polizisten zusammen mit deutschen und NATO-Soldaten auf Patrouille gehen, das sind Dinge, die gegenwärtig sehr stark angegangen werden. Aber es sind Dinge, die sehr problematisch sind. Zum einen muss man damit rechnen, dass dadurch eben die NATO-Soldaten weitaus stärker in Gefechte einbezogen werden. Das heißt, die Opferzahlen wohl steigen werden. Zum anderen bedeutet dies aber auch eine stärkere Gefährdung gerade der afghanischen Polizisten, weil sie nun noch mehr gesehen werden als ein Ziel, das berechtigt ist, angegriffen zu werden, gerade von den Aufständischen.
Bei der Trauerfeier für die deutschen Toten sagte der Kommandant der deutschen Afghanistan-Truppen, wir werden weiterkämpfen und wir werden gewinnen. Hat er wirklich Anlass daran zu glauben, dass es so kommt oder sind das halt einfach Durchhalteparolen?
Das sind Durchhalteparolen. Wenn Sie mit der militärischen Führung der NATO reden, ist an sich jedem klar, dass dieser Krieg nicht militärisch gewonnen werden kann. Die Bundeswehr weiß, dass sie vor Ort bleiben muss und sie eben für ein Mindestmaß an Moral in der Truppe sorgen muss. Hier ist in der Bundeswehr natürlich eine Situation, in der die Moral mittlerweile sehr niedrig ist. Auf der einen Seite fühlt sich die Bundeswehr nicht richtig respektiert für ihren Einsatz in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist man irritiert, was man überhaupt in Afghanistan machen soll. Die einen, die sagen, wir können an sich keinen Fuß mehr vor die Türe setzen, wir verstehen das Land eh nicht, wir können hier an sich gar nichts ausrichten und die anderen wollen sich gerne mit den anderen NATO-Staaten messen und sagen, um hier alleine mit den Amerikanern mitzuhalten, müssen wir rausgehen, ja, und dann teilweise vielleicht auch Dinge machen, die wir an sich gar nicht verstehen.
In Deutschland wird aktuell, wir haben es gehört vorhin im Beitrag unseres Korrespondenten, heftig debattiert über die Frage, ist das nun ein Krieg, was die Deutschen dort führen oder nicht? Das ist eine sehr sensible Frage vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Wie sehen Sie das? Krieg oder nicht?
Ich tendiere nicht seit langem dahin, dass es Krieg ist. Oder anders ausgedrückt, ich habe in Afghanistan in den letzten 30 Jahren keinen Moment erlebt, wo kein Krieg war. Das heißt, dass eigentlich die Gewaltbereitschaft nach wie vor im Land enorm ist und einfach auch Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Das macht eigentlich eine Grundstruktur der afghanischen Gesellschaft aus. Wenn dann ein Akteur von außen reinkommt, wie die NATO, begibt er sich einfach in Konflikte, die gewaltsam gelöst werden. Hier haben wir kriegerische Zustände, dem muss man sich stellen. Dennoch stellt sich gerade für die Bundesregierung die Frage, man ist nach Afghanistan reingegangen, hat das Ganze mehr als einen Friedens- oder Entwicklungseinsatz verkauft. Nun hier als Kriegspartei aufzutreten, das ist, glaube ich, den Bundesbürgern bisher nicht vermittelt worden.
Das war Konrad Schetter, Afghanistan-Spezialist an der Universität Bonn. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Diese Sendung ist ab 19 Uhr auch als Podcast zu haben im Internet unter drs.ch. Um 19 Uhr dann auch unsere aufdatierte Zweitausgabe auf DRS 2, DRS 4 und der Musikwelle. Unter anderem mit den neuesten Informationen über die Entwicklung in Thailand. Verantwortlich für das heutige Echo der Zeit ist Judith Huber, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.